3 Monate sind eine sehr lange Zeit in AI. Und das sagt nicht irgendwer, das sagt mein heutiger Gast Christoph Winter, der bei OpenAI in München das Enterprise-Geschäft für Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Also einer der Menschen, die gerade ganz nah an der Zukunft arbeiten. Und damit willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast, auf die ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe. Christoph nimmt mich mit ein kleines Stück hinter die Kulissen von OpenAI. Nächtliche Calls mit San Francisco, Security-Checks, die Updates verzögern können und die klare Erkenntnis, dass die meisten KI-Projekte nicht an der Technik scheitern, sondern an der Strategie und was erfolgreiche Unternehmen richtig machen. Wir reden über ChatGPT Enterprise, echte agentische Fähigkeiten und die Frage, was seiner Meinung nach AGI passieren könnte. Und jetzt viel Spaß mit dieser wirklich spannenden Folge.
New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin Christoph, schön, dass du am Start bist. Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf ein großartiges Gespräch mit dir. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, bei welcher vielleicht bekannten Firma arbeitest du und wie sieht so dein Tag aus?
Ja, hi Jens. Ja, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christoph Winter. Ich leite unsere Partnerschaften mit strategischen Enterprise-Kunden bei OpenAI in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und was das bedeutet in Wirklichkeit, ist, dass meine und unsere Aufgabe es ist, mit Unternehmen daran zu arbeiten, wie wir in Partnerschaft wirklich großen Impact mit AI für ihr Unternehmen stiften.
Okay, das war ein sehr guter, kurzer Pitch. Hast du, glaube ich, schon 2-3 Mal gemacht. Und jetzt ist natürlich OpenAI, Deutschland-Standort, total spannend, ist auch gerade in der aktuellen Entwicklung. Wie ist denn dein grober Werdegang? Wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Was war vorher auf dem Weg dahin und wolltest du immer dahin kommen, wo du jetzt bist?
Ja, gute Frage. So genau kann man das ja nie planen im Vorhinein. Also mein Background ist von der Ausbildung her Computer- und Software-Engineering, also komme aus dem Engineering, immer aus der IT-Security und Kryptographie. Das ist ursprünglich so mein Passion-Field in Engineering. Hab dann aber aus der Uni raus Startups gemacht, 10 Jahre lang fast. Zweimal gegründet und dann Produkt und Growth für andere Startups geleitet. Bin dann darüber auf das Thema Healthcare gekommen, fand den Markt und das Vertical einfach extrem spannend. Wollte dann eigentlich wieder was gründen in dem Bereich Healthcare. Und wie das aber so ist, wenn man schon mal was gemacht hat und auch weiß, wie schwierig das ist, konnte mich so ein paar Monate nicht recht von der Idee überzeugen. Und bin dann, weil sich die Opportunity ergeben hat, zu AWS, zu Amazon Web Services gegangen und habe da das Healthcare und Life Sciences Team in Europa aufgebaut. Und darüber dann in das Vertical rein bei AWS war ich circa 4,5 Jahre. Wie ich zu OpenAI gekommen bin, ich wollte eigentlich bei AWS raus und war wieder dabei, was zu gründen. Story of my life. Und dann waren ehemalige Kollegen, die zu OpenAI gewechselt hatten, sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Interesse hatte, mir anzusehen, ob wir hier unsere eben Partnerschaften in Dach und das Office auch in München mit aufbauen. Und die Opportunity war einfach so groß, dass ich die dann am Shop gepackt habe und bin jetzt seit circa April hier bei OpenAI und macht extrem viel Spaß. Das Team in München wächst, es gibt so viel zu tun, so viel Opportunity, so viele gute Themen und auch viel, viel zu tun, aber macht mega Spaß.
Ich glaube, wenn man dann so eine Opportunity hat, da überlegt man wahrscheinlich nicht sehr lange, gerade wenn man schon viele Sachen gesehen hat. Mega cool. Und du hast gesagt, das Team wächst. Wie groß seid ihr gerade in München, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen?
Wir sind gestartet, also wir starten immer neue Offices mit 5, 6 Leuten, so cross-functional, so aus den Hauptfunktionen, in der wir sozusagen im Go-to-Market mit Kunden arbeiten, eine Rolle. Und ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, aber wir werden so um die 15, 16 Leute derzeit in München sein, aber hiren noch nach wie vor.
Ah, spannend. Also noch relativ klein, aber mit Sicherheit wird das ein bisschen größer in den nächsten Jahren. Und jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du ja eigentlich eher so der Techie bist. Wie ist denn dann aktuell so eine Rolle, wo du natürlich auch wahrscheinlich viel beratend tätig bist? Kannst du immer noch dein Nerd-Leben ausleben oder deine Nerd-Passion? Oder ist das was, wo du sagst, boah, da würde ich jetzt eigentlich gerne mehr basteln in Zukunft?
Ich glaube, da beides sozusagen kommt nicht zu kurz. Einmal ist es das, was mich sehr bewegt, zu sagen, Probleme zu verstehen, auch Probleme bei Kunden, verschiedene Industrien zu verstehen. Ich bin extrem neugierig und lerne extrem gerne. Und dann halt auch wirklich Lösungen zu strukturieren. Also eine Sache, die mich eigentlich ins Engineering gebracht hat, weil in meiner Erfahrung das der Kern von dem eigentlich ist, was ein Engineer wirklich ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Rabbit Holes, in die man reingehen kann und auch viele super spannende Themen auf der Engineering-Seite, wo man sich auch ab und zu, auch wenn es vielleicht nicht immer 100% on point sozusagen für die Rolle beim Kunden ist, auch mal eingraben kann und den Nerd auch ein bisschen rauslassen kann.
Was ist so dein recent Rabbit Hole? Oder eins davon?
Also einer meiner Lieblings-Use-Cases von AI derzeit ist im Procurement, einem der Bereiche, wo man vielleicht nicht die größte Passion dafür hat. Da geht es ganz viel drum, zum Beispiel Autonomous Negotiation Agents zu bauen.
Okay.
Zum Beispiel ein Rabbit Hole davon sind Guardrails. Also wenn natürlich ein Agent dann losgelassen wird und auch wirklich eine Vendor-Relationship dann negotiated und da sozusagen auch wirklich Impact darauf hat, wie der Preis im Endeffekt aussieht, auch wenn Humans in the Loop sind, dann sind Guardrails ein ganz, ganz essentielles Thema an verschiedenen Stellen und super wichtiges Thema auch in regulierten Industrien, wo ich auch herkomme. Und das ist so ein Thema, wo ich die letzten Wochen im Team sehr tief eingestiegen bin.
Spannend. Ja, ich glaube, da spielen auf jeden Fall Guardrails eine entscheidende Rolle, wenn das Unternehmen noch ein bisschen überleben soll. Sehr cooler Punkt. Das heißt, diese, wenn ich das richtig verstehe, diese Branchen, die dich auch am meisten faszinieren, sind wahrscheinlich auch die kniffligsten. Also so diese regulierte Branchen, Healthcare kommst du her. Ist das auch was, wo du sagst, dass da hast du gerade am meisten Bock drauf, weil da irgendwie so die größten Herausforderungen sind?
Ja, gute Frage. Also jetzt eine wirklich Lieblingsbranche derzeit zu definieren, tue ich mich super schwer, aber einfach, weil es überall so viele Opportunity und so viele spannende Themen gibt. Wenn ich es aber machen müsste, würde ich schon von, wie du sagst, so aus Pharma, Healthcare, Life Sciences kommen. Warum? Weil ich bin ein extrem Impact-getriebener Mensch. Also die große Frage, die ich mir immer stelle, auch wenn es um eine neue berufliche Herausforderung geht, ist immer, also quasi bringst du dich in eine Position, wo du hoffentlich mit viel harter Arbeit und mit hoffentlich dem, was du kannst, auch die Möglichkeit hast, sozusagen einen Impact zu haben und was Gutes aus deiner Zeit zu machen. Und da ist Healthcare und Life Sciences halt eine der Industrien, die am meisten tangible Impact hat. Weil man wirklich sagen kann, angenommen, man wendet AI an, um Drug Discovery zu machen, um klinische Studien, was ein extrem ineffizienter Prozess ist, effizienter zu machen, dann potenziell hat man halt einen Impact, zum Beispiel ein neues Medikament Jahre früher auf den Markt zu bringen. Und sowas treibt mich extrem an, also da wirklich so einen Hebel zu haben auf Impact. Das heißt, das ist Pharma und Life Sciences. Was anderes oder eine zweite wäre Financial Services. Mhm. Gar nicht wegen, klar ist wieder auch viel Impact da, aber einfach, weil die Probleme mit AI so interessant sind. Also einfach die Prozesse, die man automatisieren kann, alles, was unter den Schirm von Doc-AI fällt, also quasi auf Dokumenten basierend existierende Prozesse, die momentan halt mit sehr vielen Mitarbeitern gemacht werden, zu automatisieren, einfach extrem spannend ist. Und da kann man wirklich in den Bereich reingehen, wo Arbeit, die auch wirklich keinem Spaß gemacht hat, über lange Jahre und wo viele Leute daran arbeiten, zu einem großen Teil zu optimieren und zu automatisieren und dann echt viel auch Potenzial wieder frei zu machen. Und das dritte, Jens, würde ich sagen, ist Automotive und Manufacturing. Und das hat primär, glaube ich, damit zu tun, dass wir in Deutschland einfach mit unserer Automobil- und Manufacturing-Industrie so viel Upside haben, aber momentan in der Situation sind, wo wir uns wirklich ganz strategisch die Frage stellen, wie wir zum Beispiel AI nutzen, um diese Potenziale wieder freizulegen. Und das finde ich extrem spannend, vor allem aus einer deutschen Perspektive.
Drei mega, mega interessante Branchen, glaube ich, gerade diese Nähe auch zum Menschen und glaube ich auch dieses Rauskommen aus KI kann irgendwie nette Headlines und Blogartikel schreiben, ist glaube ich sehr total spannend, so mal das Big Picture zu sehen. Das heißt auch gerade im Healthcare-Bereich, auch da glaube ich ist noch so viel zu tun und was du glaube ich gerade auch mal im Nebensatz erwähnt hast, was ich total wichtig finde, diese Jobs, wo eigentlich keiner Bock drauf hat. Weil ich glaube, wir haben ja ganz oft diese Diskussion, das kennt ihr wahrscheinlich auch, KI macht irgendwie automatisiert alles weg, gefühlt, so mal salopp gesprochen. Aber ich glaube, Arbeit ist ja erstmal was wir auch selber geformt haben und auch die Jobs, die gemacht werden müssen, waren ja meistens so, weil sie anders nicht gingen. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich viel, wahrscheinlich im eigenen Alltag wahrscheinlich selber sehen, Jobs, die man eigentlich nicht machen müsste.
Absolut. Genau. Ich glaube, mit jeder Technologie, mit jeder Plattform-Shift in Technologie hat sich immer die Frage für uns gestellt, wie wird sich Arbeit verändern? Ich glaube, das ist jetzt nichts anderes mit AI. Unsere Erfahrung zeigt, dass, weil das ja oft auch so ein bisschen das Narrative ist, dass dann nur Arbeitsplätze reduziert werden. Das ist einfach was wir in den Daten und in unseren Erfahrungen einfach fast nicht sehen. weil es einfach noch so viel Potenzial auch für dieses Talent, für diese Menschen im Unternehmen gibt. Und eigentlich dann immer die Frage ist, okay, jetzt haben wir vielleicht einen Prozess 10x improved. Was machen wir jetzt mit dem Potenzial, das wir freisetzen können? Und die allermeisten Unternehmen eine sehr gute Idee davon haben, wo sie 10% mehr Manpower hinstecken könnten, als zu sagen, okay, jetzt müssen wir es direkt in Kostenreduktion investieren. Gibt's natürlich auch, aber wir sehen es allalong nicht als den großen Trend. Wir wissen natürlich alle nicht, wo die Zukunft hingeht, aber ich glaube, es ist ein Shift, wie es auch andere Technologie-Shifts in der Vergangenheit gegeben hat. Und wir Menschen sind sehr kreativ, wir werden einen guten Weg finden, wie wir damit umgehen und das zum Besseren drehen für uns alle.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade, wenn man dann irgendwie plötzlich realisiert, dass man viel mehr erreichen kann, als irgendwie einfach nur zu sparen, sage ich mal, an Menschen und so weiter. Ich glaube, das ist einfach auch der wirtschaftlichere Weg, auch in eine Company weiterzubringen und Wachstum zu erzeugen. Und absolut. Im besten Fall hat man ja auch Talente gehired, die dem gut sind, was man tut und nicht einfach nur abarbeitet, sondern auch mitdenken können.
Genau.
Da ist damit KI, das merke ich selber bei mir auch selber und bei auch Teams, mit denen wir arbeiten, halt ein Schiff, wenn du plötzlich eigene Skills erweitern kannst mit KI.
Total.
Und lass uns mal kurz zu deinem Arbeitgeber springen. Ich würde natürlich super gerne fragen, wann kommt GPT-6, aber da will ich natürlich nicht, einen Spaß beiseite, aber OpenAI, das ist ja jetzt erstmal ein Unternehmen, was jetzt seit ein paar Jährchen jetzt relativ hohe Aufmerksamkeit generiert. Wie ist denn das so, das Arbeiten bei OpenAI, gerade auch mit dem Hauptsitz dann in den Staaten? Hast du auch Nachtschichten passiert? Wie ist denn auch so, wie werden die verschiedenen Standorte auch so ein bisschen gesehen? Seid ihr sehr autonom unterwegs? Und wie spielt das Thema Tempo und Ownership gerade bei so einem ja doch recht jungen Startup für eine Rolle?
Ja, spannende Frage. Einmal vielleicht kurz als Kontext. OpenAI ist eine relativ kleine Company. Oft entgegen der Wahrnehmung, die wir extern haben. Und das heißt, wir funktionieren, glaube ich, noch sehr stark wie ein kleines Unternehmen, wie ein Startup, aber wir wachsen halt extrem stark und die Dinge bewegen sich extrem schnell. Also Tempo ist sicher das, was die Arbeit hier definiert. Zu deiner Frage, wie jetzt auch ein Office in Deutschland, Dach wie München funktioniert, dadurch, dass wir relativ klein sind, sind wir sehr connected zu den Staaten, zu San Francisco, zum Headquarter. Also viele unserer Teams sind fast monatlich in San Francisco und wir halten eine enge Connection. Das heißt, es gibt wenig von der Abkapselung wir sind so das deutsche Team und es gibt einen Sync und man ist eher, fühlt sich also mal ein Teil des globalen OpenAI-Teams und auch sehr stark mit Bezug zum Headquarter ist. Es kommt auch mit Downsides. Klar gibt's Nachtschichten, klar wird super viel gearbeitet. Aber die Leute hier machen das, glaube ich, eher, weil sie an die Mission glauben und nicht, weil sie müssen. Und ich glaube, wir geben alle so viel Gas, wie wir können, um die Mission. Und das ist eben AGI zu entwickeln, die allen Menschen Mehrwert liefert, entlang dem einen Beitrag zu leisten.
Ja, das merkt man, das Tempo, auch wenn man einfach mal schaut, was ihr so die letzten 6 Monate oder sowas released habt. Müssen ja nicht immer die riesengroßen Modell-Updates sein, sondern ganz viele kleinere und größere Projekte, eigene oder Updates hier und da. Ich glaube, da merkt man auch schon, dass ihr da ordentlich Tempo gebt und auch viel testet und ausprobiert. Wenn wir aber Richtung Testen und Ausprobieren denken, dann ist das natürlich was man im Enterprise-Bereich ja gar nicht so hört. Und das ist ja eigentlich auch, oder gar nicht so mitdenkt oft, dass ja eher so dein Bereich, der Enterprise-Fokus. Hol doch mal alle, die zuhören, so ein bisschen ab. Jetzt haben wir ChatGPT kostenlos, wir haben die Plus-Version, die haben die Teams- bzw. Business-Version und dann gibt es noch dieses ominöse Enterprise. Was habt ihr da und was ist das Enterprise-Version von ChatGPT?
Ja, absolut. Vielleicht kurz als Kontext, Jens. Also wie wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist wir formen starke Partnerschaften mit Unternehmen in verschiedenen Industrien. Das heißt, wie schon vorher besprochen, wir sind ein kleines Team. Unser Anspruch kann es nicht sein und wird es nicht sein, sozusagen mit jedem Unternehmen zu arbeiten. Aber wir suchen uns extrem spannende Industrien, die auch nahe an unserer Mission sind, wo es interessante Probleme zu lösen gibt, wo es auch so AI-Use Cases zu knacken gibt, die dann auch so einen Downstream-Impact haben auf andere Branchen, wie Contact Center zum Beispiel. Das mit denen Partnerschaften in diesen Verticals mit den Unternehmen zu formen. Und dann wirklich eben zu sehen, wie ich eingangs erwähnt habe, wie kann man jetzt wirklich AI, eine AI-Transformation so umsetzen, dass sie wirklich einen Mehrwert für das Business hat. Das ist unsere Aufgabe. Wie wir das machen, ist Wir bieten zwei Produkte für Unternehmen an. Eins ist ChatGPT Enterprise. Das ist die Enterprise-Variante oder die Unternehmensvariante von dem ChatGPT, das wir alle privat kennen. Mit ein paar Unterschieden, auf die können wir gleich zurückkommen. Und das zweite ist unsere API-Plattform. Und das ist eine Plattform, über die unsere Modelle, aber auch viele Capabilities von AI wie Tools drumherum verwendet werden können, um eben als ein Software-Development-Team sozusagen eine ganz spezielle Lösung maßgeschneidert an ein gewisses Problem im Unternehmen zu fertigen. Und mit diesen zwei Produkten sozusagen gehen wir in diese Partnerschaften rein und überlegen uns sehr genau, was sind die Herausforderungen vom Unternehmen und wie können wir die gemeinsam in der Partnerschaft einsetzen, um eben diesen Impact zu treiben.
Okay, das heißt, mach du gerne weiter.
ChatGPT Enterprise hat im Endeffekt, ich kriege die Frage sehr oft gestellt, drei grundsätzliche Unterschiede zu der privaten Version. Einmal ist es Security und Compliance. Das heißt, ChatGPT Enterprise ist speziell dafür gebaut, Enterprise-ready zu sein und die höchsten Standards an Security und Data Privacy zu erfüllen. Was heißt das? Ein paar Ideen davon. Punkt Nummer eins, es wird nie auf Unternehmensdaten trainiert. Das heißt, es wird sich nie ein Weight von einem Modell basierend auf irgendwelchen Daten, die rein oder rausgehen, in ChatGPT Enterprise verändern. Für unsere privaten User ist es eine Option. Das heißt, man hat diese Option, das zu wählen. Für Unternehmenskunden könnte ich es nicht mal aktivieren, wenn ich es wollte. Also wir trainieren nie auf diesen Daten. Und ein Kunde owned, also dem gehören immer 100% alle Inputs und alle Outputs. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist Data Privacy. Das heißt, höchste Standards an Data Privacy, European Data Residency. Das heißt, die Daten bleiben in der EEA, also in der im Großen und Ganzen in der EU. Und das dritte ist Security und Enterprise Features. Da geht es viel darum, wie kann ich das in mein SSO und in meine quasi Enterprise Suite, wie ich User Manager integrieren. Da geht es aber auch darum, wie funktioniert Encryption und wir bieten Dinge an wie Enterprise Key Management, wo wir zur Verschlüsselung der Daten zum Beispiel Keys verwenden, die uns Kunden bereitstellen, aber auch Dinge wie einfach Zertifizierungen, externe Zertifizierungen für SOC, für ISO, für GDPR und andere Dinge. Das heißt, das ist alles Security und Compliance, wirklich um auf einen sehr hohen Standard zu kommen und wirklich Enterprise-ready zu sein mit dem Produkt. Und der letzte Punkt, und der wird oft unterschätzt, ist eine dedizierte Infrastruktur für unsere Enterprise-Kunden. Das heißt, eine komplett eigene Infrastruktur für ChatGPT Enterprise. Das heißt, ein Enterprise-Kunde konkurriert nie um Ressourcen mit einem Free-User, zum Beispiel um mit Kapazität. Und wir haben die Infrastruktur eben speziell aufgebaut, um das sicherzustellen, aber auch um eben Security und Compliance abzudecken. Und das resultiert für Enterprise-Kunden in höheren Kontext-Windows von zum Beispiel auch unseren Modellen, weil wir einfach auf der Infrastruktur das optimiert anbieten können, aber auch einfach einer gewissen Performance, die sich nochmal deutlich unterscheidet zu dem, was man zum Beispiel von einem Free-Plan in seinem privaten Umfeld kennt.
Mega spannend, danke für die Abrundung des Produkts, super spannend. Direkt die Frage, die mir direkt gekommen ist, höheres Kontext-Window, da hat es bei mir direkt geklingelt, wie hoch denn oder wie groß?
Ist vierfach so hoch als bei den normalen Modellen, also je nachdem, wie groß sie sind.
Ja. Okay, natürlich mit einer eigenen Infrastruktur ist das natürlich auch mal anders abbildbar. Man merkt das bei vielen Anbietern, nicht nur bei euch. Wenn die USA wach wird, dann ist manchmal die Performance ein bisschen gemütlicher, sagen wir es mal so. Aber sollte ja im Enterprise-Bereich nicht passieren.
Ganz genau.
Und wo fangt ihr beim Enterprise-Bereich an? Ab wie viel Seats oder wie setzt ihr diese Partnerschaften auf? Ab was für eine Größe?
Also wir beschränken es jetzt ungern auf das Level sozusagen einfach jetzt Seeds für eine Lösung zu verkaufen, sondern wir gehen sehr gerne auf die strategische Ebene, wie ich es vorher angesprochen habe. Und da schauen wir uns halt wirklich auf sehr strategischer Ebene, auch mit Vorständen von DAX-Unternehmen, schauen wir uns an, okay, wo steht ihr, was sind eure Challenges und wie können wir über alle Produkte hinweg und mit allem, was auch OpenAI zur Verfügung stellen kann oder mit dem Know-how und den auch unique Value Propositions, die wir halt mitbringen können in so eine Partnerschaft, was können wir gemeinsam treiben oder nutzen, um das nach vorne zu treiben. Und das geht dann in verschiedene Richtungen, je nachdem, was für AI Transformation eben das Spannendste und das Relevanteste für den Kunden ist. Im Normalfall ist ChatGPT immer ein Teil davon, einfach weil, und da können wir gerne vielleicht tiefer einsteigen, es ein sehr grundlegender Treiber ist von wie wir sehen, dass erfolgreiche AI Transformation in Unternehmen entstehen. Das heißt, es ist sehr oft ein Teil davon, aber das ist noch einiges drüber hinaus.
Okay, spannend. Ja, da können wir auf jeden Fall gleich definitiv tiefer reingehen. Was siehst du denn, wenn du mit Unternehmen sprichst? Weil aus meiner Bubble und aus meinen Kontakten ist ganz oft so dieses Gefühl, Ja, ChatGPT kann ich nicht nutzen, weil das kriege ich datenschutzkonform irgendwie nicht unter. Vielleicht im Free-Account anders. Aber was sind so die häufigsten Gründe, warum du hörst, dass eure Lösung keine Option ist, abgesehen von den Features, eher von den Rahmenbedingungen?
Ja, ich glaube, du hast angesprochen, Jens. Ich glaube, es gibt ab und zu sozusagen den Glauben, naja, wir haben Probleme mit Dingen wie Security und Datenschutz, Data Privacy in Europa, auch Data Residency und andere Themen. Ich habe noch keinen Fall erlebt. Wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen, wo das wirklich der Fall war, also wo wir wirklich einen harten Blocker hatten, was das anbelangt, einfach weil ChatGPT Enterprise und unsere API-Plattform sozusagen auf mittlerweile so einem hohen Niveau sind, was eben auch Data Residency in Europa anbelangt und diese Security und Compliance Features, die wir vorher schon angesprochen hatten. Auch für regulierte Industrien, wie zum Beispiel Financial Services, auch angepasst sozusagen, spezielle Agreements, um DORA und so weiter, um all das zu machen. Ich habe noch keinen Kunden gesehen in DACH, wo es jetzt wirklich ein harter Blocker war und wir es nicht machen konnten. Aber ich glaube, es besteht oft sozusagen ein bisschen der Eindruck, dass vielleicht ChatGPT als Lösung noch nicht so enterprise-ready ist. Das können wir aber normalerweise in ersten Konversationen und Demos und dann auch, wenn wir mit den Teams wirklich tiefer einsteigen und sagen, okay, wo sind die Requirements, können wir das relativ schnell lösen gemeinsam. Okay. Woher das, glaube ich, auch ein bisschen kommt, ist einfach, dass für uns alle, glaube ich, der Pace of Innovation Development in AI, glaube ich, ein bisschen ungewohnt ist. Jetzt ist ChatGPT Ende 2022 gelauncht, sozusagen wenige Jahre alt, und viele sehen vielleicht die Entwicklung im Consumer-Bereich, verwenden es auch noch und sagen, ja, normalerweise dauern die Cycles ein bisschen länger, bis dann ein Enterprise-Ready-Produkt rauskommt. Ich glaube, das ist halt der grundlegende Unterschied bei AI. Geht es halt ein bisschen schneller, und ich glaube, wir bewegen uns alle oft auch ein bisschen schneller, als wir es gewohnt sind. Auf jeden Fall ist ChatGPT und auch unsere API-Plattform sind, was diese Aspekte anbelangt, da und sind auf jeden Fall ready für alle Industrien in Europa, in Deutschland und darüber hinaus.
Okay, cool. Und du hast gerade das Thema Geschwindigkeit angesprochen. Wie ist so dein eigenes Gefühl auf die Geschwindigkeit im AI-Level oder im AI-Bereich? Weil im Vergleich zu dem, was früher war, vor GenAI und vor natürlich auch ChatGPT als treibenden Kraft, war es alles auch schnell, aber gefühlt gemütlicher. Ist das bei dir auch ein Thema, wo du sagst, boah, manchmal ist mir auch eigentlich alles zu schnell? Plus die Insights, die du vielleicht sogar noch aus deiner eigenen Arbeit hast.
Total. Ich kenne das Gefühl absolut, Jens. So gut ich es natürlich auch finde und so glaube ich, viel Opportunity uns das allen bietet, hat man oft das Gefühl, dass es fast overwhelming ist, in welche Richtungen und mit welchem Speed sich das entwickelt. Wir sehen das einfach, wenn wir zum Beispiel unseren Release-Cycle von Modellen ansehen. Und das ist nicht nur Major-Modelle, die wir releasen, sondern auch sozusagen Snapshots, Improvements, die wir haben. Wir kommen so 2022, 2023 aus einer Zeit, da haben wir einmal alle 6 Monate, einmal im Jahr ein großes Modell released. Mittlerweile haben wir große Model-Releases, mehrfach zum Teil jede Woche. Also und mehrere auf jeden Fall in jedem Monat. Auch wenn das jetzt keine so großen Releases wie GPT-5 oder Sora 2 sind, aber sozusagen kleine Snapshots, da tut sich einfach schon extrem viel. Und da muss man auch damit Schritt halten. Und ich glaube, das ist auch ganz offen gesprochen für viele unserer Unternehmenskunden oft eine gewisse Challenge, dass sie sagen, pass auf, es tut sich so viel, wir wissen vielleicht einfach nicht mehr, was davon jetzt wirklich Signal und was Neues ist und was für uns relevant ist und was nicht relevant ist und was wirklich Impact hat oder auch nicht. Deshalb sind wir genau auch hier in Deutschland, um Partnerschaften einzugehen, um unsere Perspektive darauf zu geben. Und ich glaube, darüber oder dazu haben wir halt eine sehr unique Perspektive, weil wir halt unter anderem die sind, die Modelle bauen und, glaube ich, ganz gut einschätzen können oder zumindest hoffen, das mit Kunden machen zu können, wo da wirklich der Impact ist und worauf man sich fokussieren sollte.
Ich glaube, die Geschwindigkeit, da muss man sich irgendwie auch mal dran gewöhnen. Manchmal, finde ich, hat man das Gefühl, jetzt wird irgendwie langsamer, dann zieht es irgendwie wieder an. Dann gibt es wieder so eine Woche, wo alle irgendwie wieder durchdrehen. Das ist, glaube ich, echt eine ziemlich krasse Zeit. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen tiefer zu den Modellen gehen, weil ich glaube, das ist für viele ganz interessant. Du hast gerade gesagt, ihr habt teilweise wöchentlich oder monatlich neue Models. So, jetzt kennt man von draußen GPT-5, 5.1. Da ist ein bisschen Zeit dazwischen. Aber erzähl mal ein bisschen was zu den Snapshots. Was ist das und warum macht ihr das und wie werden die auch ausgerollt?
Also ein Snapshot ist, vereinfacht gesprochen, einfach ein kleines Update zu einem bestehenden Modell. Das heißt, wir verbessern unsere Modelle, wie zum Beispiel GPT-5, laufend basierend auf Feedback von Kunden, basierend auf Dingen, die wir sehen, das funktionieren, das nicht funktionieren, basierend auf Evals, die wir aufsetzen. Evals ist so ein So ein hochgestochener Begriff für einfach quasi Unit-Tests, würde man früher sagen, im Software-Development. Wenn man sagt, pass auf, wir wissen zum Beispiel in einem gewissen Task, wie zum Beispiel Health-Advice oder wie zum Beispiel Studying oder wie zum Beispiel Coding, wollen wir, dass das Modell sehr, sehr stark ist und basierend auf den Prompts, die unsere Nutzer interessiert, wirklich gut performt. Und das heißt, wir setzen Testsets dazu auf und messen ständig das Modell in verschiedenen Bereichen. Und dann launchen wir ein neues Modell und merken zum Beispiel, ja, wir glauben, in dem einen oder anderen Bereich ist es nicht stark genug und da müssen wir was machen. Und dann arbeiten unsere Teams laufend daran, das in dem Bereich zu verbessern, machen sozusagen kleinere Training Runs, um es dahingehend zu verbessern. Und dann gibt es laufend solche Snapshot Releases, wo das Modell sozusagen auch laufend besser wird. Ein großer Aspekt davon, warum es nicht so oft passiert, wie wir es vielleicht auch gerne hätten, ist einfach, weil Security für uns ein Riesenthema ist. Das heißt, sowohl bei Major Releases als auch bei all diesen Snapshots müssen alle Änderungen vom Modell einen sehr ausführlichen Training Assessment-Prozess, Security-Prozess durchgehen, wo die auch von verschiedensten Teams nochmal getestet werden, um halt zu versichern, dass A, sie das tun, was sie sollen, auch auf dem Level performen, wo wir uns das vorstellen. Und unsere User sich das vorstellen, aber auch vor allem mögliche negativen Impact sozusagen und Dinge, die wir nicht wollen, auch nicht auftreten. Und das ist ein riesengroßes Thema und da stecken wir extrem viel Aufwand rein.
Ja, glaube ich. Gerade wenn man dann auch sieht, nicht nur im Enterprise-Bereich, sondern auch im Consumer-Bereich, wie viele Leute das dann am Ende nutzen, dann möchte man natürlich auch, dass da möglichst was Gutes rauskommt. Hast du so ein Gefühl, da kannst du das auch sagen, wie lange so ein Security-Audit beziehungsweise dieser ganze Prozess so Pi mal Daumen dauert? Ist das was, wo man von 2 Wochen spricht, 6 Monate? Hast du da eine Range? Das finde ich schon spannend.
Ist ganz unterschiedlich. Sehr gute Frage übrigens, aber sehr unterschiedlich, je nachdem, auch wie das Release aussieht, also was wir da releasen und je nachdem auch, was die Findings sozusagen in frühen Phasen von so einem Security Review oder auch Red Teaming, wo es quasi eigene Teams gibt, die dann versuchen sozusagen das Modell dazu zu bringen, was zu tun, was wir nicht haben wollen, Guardrails zu umgehen. Je nachdem, was sich da auch früh zeigt, kann es da auch gerne mal länger dauern. Was, glaube ich, ein ganz interessantes Thema war unsere Open-Source-Modelle, die wir dieses Jahr gelauncht haben, also 2 Open Weights Modelle, das heißt quasi nicht in unserer API, sondern quasi werden bereitgestellt und kann jeder verwenden, auch mit einer sehr offenen Lizenz, um das zu tun. Das war so ein Thema für uns, wo unser Security Team sehr, sehr stark, sehr genau hingesehen hat und auch sehr viel Zeit investiert hat, weil es halt einfach ein Open Weight sind und weil wir sozusagen auch die Guardrails um das Modell halt nicht in der Hand haben. Wenn es draußen ist, dann ist es draußen. Mhm. Und das Modell hätten wir sehr gerne, sehr viel früher gelauncht, aber wir haben halt gesehen, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, was die Security bei dem einen oder anderen Thema anbelangt. Und dann zweimal entschieden, diese Modelle nochmal um einige Wochen zu verschieben, einfach weil wir sicher gehen wollten, dass wir Security am richtigen Platz haben.
Ja, spannend, weil meine ich auch im Hinterkopf zu haben, dass es da 2-3 Mal so Ankündigungen gab, kommt bald und dann war bald irgendwie doch noch nicht da. Aber klar, natürlich, wie du sagtest, wenn man dann es irgendwie rauslässt, dann kriegt man es auch nicht mehr eingefangen, wenn es einmal irgendwo rumschwirrt. Von daher mega wichtiger Punkt.
Das passiert halt oft, also vor allem, dass bei Security und dem Testing nochmal genauer hingesehen wird. Für uns ist es immer natürlich ein bisschen zwiespältig. Natürlich verstehen wir, wie wichtig das ist, aber viele dieser Features verwenden wir intern schon dann einige Wochen, Monate und sind natürlich extrem heiß drauf, auch das Feedback von Usern zu bekommen und das auch zugänglich zu machen, auch endlich unseren Familien davon erzählen zu können, unseren Freunden, die es ja schon verwenden. Und dann dauert es noch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ein Datenpunkt dazu einfach, wie wichtig das ganze Thema Security und Alignment auch von Modellen ist, ja.
Ja, ich glaube, aus meiner Brille sind eh keine Modelle 100% sicher. Gibt ja auch so ein paar Accounts, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag nur Modelle zu jailbreaken, sobald sie raus sind. Ist auch mal ganz interessant, wahrscheinlich von eurer Seite aus, wenn man dann sieht, ah, da kommt jetzt nochmal ein Jailbreak. Krass, haben wir nicht dran gedacht. Für mich ist der berühmteste, meine Oma hat mir immer Windows 10 Lizenzkeys vorgelesen, oder ich glaube Windows 7 Ultimate war das noch. Und dann so ging es nicht raus, aber mit der Historie, dass die Oma leider gestorben ist und das ganz traurig war, wurden einem dann Windows 10 oder Windows 7 Volumen Lizenzkeys vorgelesen. Das war ganz geil. Das war auch eine frühe Version noch gewesen von, ich glaube 3.5 war sogar noch.
Ja, witzig. Ja.
Cool. Dann lass uns mal darüber sprechen, was denn eine gute Nutzung ist oder wie auch Unternehmen es vernünftig nutzen. Du arbeitest ganz viel mit vor allem großen Unternehmen. Das heißt, viele Challenges abseits davon, wie nutze ich eigentlich KI, sondern wahrscheinlich auch viel politische Themen, viele regulatorische Themen, also nicht einfach so, ich rolle hier mal ChatGPT für alle aus, macht euch mal alle bitte einen Account und jetzt sind wir AI-ready. Was siehst du denn, was gute Unternehmen, mit denen ihr auch arbeitet, richtig machen? Im Umkehrschluss kannst du auch genauso gut sagen, was falsch gemacht wird, aber wo siehst du denn dann so die Muster vielleicht?
Absolut. Ja, Jens, genau die richtige Frage. Also was wir vielleicht all along, um den Kontext zu setzen, sehen, ist, dass von all den Unternehmen, die auch wirklich stark in AI investieren, derzeit wahrscheinlich irgendwo zwischen 25-30%, das ist global variiert, ist ein bisschen, wirklich ein measurable ROI-Impact oder Top-Line-Bottom-Line-Impact messbar sozusagen auch wirklich merkbar haben in dem Unternehmen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was entscheidet dieses Drittel aller Unternehmen von allen anderen? Und da gibt es ein paar verschiedene Dinge. Einer der größten ist, dass es für erfolgreiche AI-Transformation, die wirklich value-getrieben ist, aus unserer Sicht immer zwei so consecutive Motions geben muss, die gleichzeitig ablaufen. Einmal ist es, was wir Bottoms-up nennen. Das heißt, da geht es darum, die Technologie wirklich in die Workforce reinzutreiben und jeden auf ein Level zu bringen, dass er wirklich versteht, was kann AI heutzutage machen, ein gewisses Level von AI-Literacy hat und aber auch Tools zur Verfügung hat, wie ChatGPT Enterprise, um Dinge zu probieren, um einfach selbst seinen Arbeitsalltag zu automatisieren, einfacher zu machen und dann noch ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, wofür könnten wir denn eine dedizierte Lösung bauen und wofür auch nicht. Das ist die erste Motion. Und die zweite ist, was wir Tops-Down nennen. Und da geht es eben um ganz spezielle Use Cases, wo ich dann sage, ich als Unternehmen habe ein gewisses Problem, das hat für mich einen sehr großen Wert und das kann Top-Line oder Bottom-Line sein. Also entweder befähige ich mich halt einfach sehr viel mehr Umsatz zu machen, neue Märkte zu erschließen, mehr Marge zu haben oder Bottom-Line und wirklich große Kosten zu sparen und Ressourcen einzusparen für die Services und Produkte, die ich anbiete. Und da geht es darum, wirklich Bespoke-Lösungen zu bauen mit unserer API-Plattform und den Modellen. Was wir sehen ist, die erfolgreichen AI-Transformations machen alles beides gemeinsam sozusagen und kommen dann über beide Motions sozusagen zu einem Punkt, wo einmal ich meine Workforce enabled habe, ich mir die Benefits von Bottoms Up schon geholt habe und das ist maßgeblich dafür und ich bekomme 70-80% aller Mitarbeiter, die wir befragen, wenn sie ChatGPT Enterprise verwenden, sagen, dass sie signifikant Zeit jede Woche sparen, also über 2-4 Stunden an Arbeit, die sie sonst machen müssten. 77% circa sagen, dass sie Dinge machen konnten, die sie davor nicht machen konnten, dadurch, dass sie das Tool haben. Also sich das mal zu holen, aber dann vor allem die Education und die AI-Literacy im Unternehmen nach oben zu treiben. Was das am Endeffekt macht mit dem Unternehmen ist, hole ich mir die ganzen Benefits aus der Productivity, aber ich schaffe vor allem den Nährboden dafür, dass meine Mitarbeiter und jeder einzelne Mitarbeiter, der ja eine sehr eigene, genaue Perspektive auf jeden einzelnen Prozess hat, der das Unternehmen eben ausmacht, dann wirklich eine Meinung bilden kann, kann uns AI hier helfen oder nicht. Und anstatt dann irgendwie einfach einen generischen AI-Use-Case zu nehmen, der vielleicht von einem anderen Unternehmen in meiner Industrie umgesetzt wurde, habe ich dann diesen Prozess, wo auf einmal meine Mitarbeiter die Hand heben und Dinge sagen wie, ich habe hier diesen Prozess, ich habe ihn zu 80% schon über ChatGPT Enterprise automatisiert, aber ich glaube, wenn wir den sozusagen noch besser machen könnten, dann wäre es einfach ein extremer Value-Lever für uns. Also den Nährboden will ich haben, das macht Bottoms-Up und dann Top-Down ist es eben genau zu investieren in diese Use Cases, die eben diesen exponentiellen Return on Investment haben und dann auch zu sehen, dass es die Organisation annimmt und dass die Adoption da ist, wo ich sie haben will. Und nur dann, wenn ich das beides gleichzeitig mache, den Nährboden dafür generiere und dann noch alles richtig mache, wenn es zu den Top-Down Use Cases kommt, dann hat man diese Transformations, wo wirklich Value da ist und wo man es wirklich ganz, ganz stark sowohl in Top als auch Bottom-Line sieht.
Ja, ich glaube, man trifft sich ja quasi dann irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, von beide Richtungen ist total, total wichtig. Und wie siehst du denn so, weil wenn ich an ChatGPT oder wenn ich an Enterprise-Software denke und mir dann ChatGPT vorstelle, dann denke ich mir so, das ist da ziemlich langweilig für eine Enterprise-Software. Hast du so ein Gefühl, wie viel dann wirklich auch von euren Enterprise-Kunden sagen, hey, wir nutzen diese Power von KI jetzt nicht irgendwie in einem netten Interface, wo du gleich auch noch was zusagen kannst, was Unterschied ist zwischen dem, was wir alle kennen, sondern bauen auch wirklich viel, viel selbst? Hast du da so ein Gefühl, bewegt sich die Richtung mehr Richtung, wir bauen immer mehr selbst, sodass mehr Ideen auch wirklich an den Tag kommen von Use Cases, die vielleicht ein ChatGPT oder dann mal ein Chatbot im Allgemeinen nicht lösen kann? Oder ist es wirklich so, dass diese Chat-Lösung, die einfach sicher ist und nutzbar für alle, schon aktuell noch den größten Mehrwert hat?
Ja, es ist beides. Also interessanterweise, um vielleicht nur den Kontext auch zu geben, und da ist der Dachmarkt für uns halt so extrem spannend. Vielleicht kurz als Background, ChatGPT hat ca. 800 Millionen Weekly Active Users derzeit. Innerhalb von Europa ist Deutschland, Österreich, Schweiz, vor allem Deutschland eigentlich der Europameister in Adoption, also in die größte Adoption. Zum Beispiel in Deutschland die komplette Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren, also fast 100% davon verwenden ChatGPT jede Woche. Sehr, sehr starke Adoption, und das generiert sozusagen auf einem makroökonomischen Level schon diesen Nährboden ein bisschen für diese Transformation und für den Change, weil natürlich auch diese auf einmal auch jungen Leute, aber allgemein natürlich die Mitarbeiter das Thema in die Unternehmen tragen. Aber es heißt extrem spannend, jetzt auch 1 Million Business-User seit kurzem, auch auf ChatGPT Enterprise. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, vor diesem Hintergrund ist interessanterweise auf der Bias von vor allem großen Unternehmen eher exklusive Top-Down zu machen. Die sagen, nee, pass auf, wir verstehen schon, was der Use Case ist, den wir implementieren müssen, und wir wissen, wo der Value liegt, und lass uns nur darauf fokussieren, wirklich ein, zwei Shiny Object sozusagen auf Board Level zu implementieren. Und das Interessante ist dann, was wir aber sehen, ist, dass man eben beides machen muss und dass ich mir auch bottoms up einmal die Benefits holen muss, aber auch den Nährboden erzeugen muss, damit diese Use Cases dann auch wirklich erfolgreich werden und auch in Production gehen. Weil wenn man sich von beiden dieser Motions jetzt mal ansieht, was sind denn die größten Risiken, die ich jetzt eigentlich als Unternehmen, als einen Vorstand habe, dann ist es von bottoms up, ist es primär Adoption. Also ich weiß, das hat Benefit. Ich weiß, meine Mitarbeiter verwenden es in ihrem privaten Leben. Die haben Benefit davon, das hat Mehrwert. Und die Frage ist nur, kriege ich eine Adoption hin in einem Unternehmenskontext, sodass sie das auch in ihrer Arbeit haben sozusagen. Aber das primäre Risiko ist die Adoption. Also habe ich das richtige Tool, das meine Mitarbeiter verwenden wollen, und ist es useful im Unternehmen? Bei dem Top-Down-Kontext habe ich sehr viel mehr Risiko drin. Habe ich den richtigen Use Case? Hat er wirklich den Wert, den ich mir vorstelle? Ist es schon möglich, den über die aktuellen Modelle zu bauen? Bekomme ich ihn gebaut, was ja auch nicht trivial ist, und dann kriege ich die Adoption noch in meinem Unternehmen hin. Und das heißt, darauf ist ein großer Fokus, und wir challengen oft Unternehmen ein bisschen zu sagen, ja, Top-Down-Use-Case ist super und lass uns die in der Partnerschaft reinnehmen, aber vergesst Bottoms-Up nicht, weil A, sehr schneller Return on Investment, und da ist sehr viel Value jetzt gleich zu holen, und ihr werdet die AI-Literacy brauchen, damit auch die Top-Down-Use-Cases eben skaliert werden können und von euren Mitarbeitern angenommen werden.
Merkst du das von Tops-Down, wenn es darum geht, auch quasi so ein bisschen Risiko einzugehen, dass sich das im Dachmarkt so entwickelt, weil natürlich ist erstmal neue Technologie, wir müssen jetzt irgendwie hier Arbeit neu denken, Use Cases, wo wir noch keine Ahnung haben, ob es irgendwie was passiert. Merkst du, dass Unternehmen im Dachraum mutiger werden, was solche Experimente angeht?
Ich glaube, die waren die letzten Jahre schon immer mutig, um ehrlich zu sein, Jens. Also das sehen wir auch in der Adoption in Deutschland. Deshalb ist es ja auch so spannend. Das heißt aber, wurde auch viel probiert. Der Kern aber von Tops-Down ist es, schaffe ich es, diese Use Cases so in Production zu bringen, dass sie auch wirklich Business Value haben. Mhm. Die größte Challenge, die wir sehen bei diesen Use Cases, ist, schaffe ich es von einem POC oder einem Prototypen wirklich was in Production zu bringen, das angenommen wird, das Adoption findet und das dann wirklich den Business Value hat. Und da gibt es viele Challenges. Und einer der wichtigsten Dinge, die man richtig sozusagen in place haben kann, um auch Erfolg sicherzustellen, sind eben Partnerschaften zum Beispiel mit uns, weil wir können sehr stark helfen, beizutragen, um alle die Pitfalls, die es gibt auf dem Weg von einem erfolgreichen POC oder Prototypen in Production, zu helfen, zu mitigaten, um zu sehen, dass eben der Value auch ankommt.
Was wären so die Top 3 Pitfalls?
Punkt 1 ist Feasibility. Oft wird es falsch eingeschätzt, was Modelle machen können und was sie nicht machen können. Wir gehen sehr oft in so Scoping-Phasen von Partnerschaften rein. Wir sehen uns an, was der Kunde schon an Ideen hat, was sozusagen diese Use Cases sind, die schon priorisiert sind. Wir finden übrigens auch zu deinem Punkt Jens, wollen die Leute experimentieren. Wir finden nie zu wenige Use Cases. Sondern es sind immer Excel-Sheets mit hunderten von Use Cases, die dann irgendwie vorpriorisiert werden. Aber ich glaube an Ideen, und das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen, glaube ich, für uns und für die Adoption in Deutschland, ist, an denen mangelt es nicht. Also da gibt es schon sehr viel. Und dann gehen wir gerne in so eine Mapping, wo wir halt die Top-Use Cases nehmen und die im Endeffekt auf zwei Dimensionen raten. Einmal ist es wirklich Business Impact. Warum? Weil es immer schwierig sein wird, die ersten paar Use Cases in Production zu bringen. Und es wird immer painful sein und ich werde immer in Probleme laufen. Und ich will mit diesen ersten, die auch painful sind, auch wirklich welche haben, die dann messbaren Business Impact haben, weil sonst verliere ich das Momentum. Wenn ich sozusagen durch drei Teile Training gehe, was es oft sein kann, und den wirklich in Production bringe, und dann ist der Value nicht da, dann sozusagen habe ich keinen Flywheel, wo ich zusätzliches Investment und Buy-in für das Thema anlocke. Das heißt, Dimension Nummer eins ist der Business Value und der muss relativ hoch sein. Und das zweite, um auf die Frage zurückzukommen, ist diese Feasibility. Da haben wir oft Use Cases, die so breit gescoped sind, dass einfach die Feasibility relativ gering ist. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel aus einem Call mit einem Kunden letzter Woche. Da geht es darum, zum Beispiel Accountants, Buchhalter komplett zu ersetzen. Und dann ist die Vorstellung, naja, wir nehmen jetzt einen AI-Agent und der macht jetzt Buchhaltung und dann kommt eine E-Mail mit einem Beleg rein und der Agent übernimmt und dann kommt hinten in SAP, in unser Buchungssystem, kommt quasi ein valider Buchungssatz raus. Und es klingt natürlich gut und ich sage gar nicht, dass es unbedingt nicht machbar ist, aber es ist nicht so trivial, wie es klingt. Sondern wenn ich den Prozess automatisieren will, dann muss ich mir ganz genau ansehen. Ich muss mir ganz genau ansehen, was sind die einzelnen Schritte? Ist es möglich? Brauche ich vielleicht für Teilbereiche von diesem Prozess auch noch einen Menschen in the Loop? Das heißt, die Feasibility von so einem Use Case ist nicht ad hoc hoch, weil es einfach, es wurde noch nicht gemacht. Wir haben keine Indikationen, dass sozusagen der ganze Prozess auch schon von dem, was Modelle momentan können, gut abgebildet werden. Aber das heißt, Feasibility ist einer der Punkte, wo wir auf Kunden challengen und ganz offen sagen, pass auf, wir müssen es weiter runterbrechen. Oder auch ganz oft sagen, pass auf, würden wir jetzt noch nicht priorisieren, weil die Modelle schon gut performen, man muss aber viel Arbeit reinstecken, um sie zu optimieren. Wartet mal 3 Monate. 3 Monate ist eine sehr lange Zeit in AI. Und dann sehen wir uns an, wir glauben, dass es dann funktioniert.
Und glaubst du, gerade beim zweiten Punkt, wenn dann so Anfragen kommen, ja, hier kann ich nicht meine Accountants ersetzen, ist doch irgendwie ganz einfach. Glaubst du, dass dieser, ich will nicht sagen Hype, aber die Kommunikation weltweit um das Thema Agentin und Agentic etc. so ein bisschen überhitzt ist, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt ist plötzlich alles ein Agent und wir können alles automatisieren. Macht euch das die Arbeit so ein bisschen schwieriger, wenn ihr dann Sachen bekommt, weil das ist halt einfach nicht ein Klick. Sorry, da müssen wir noch ein bisschen Education reinpacken.
Wir sehen es an sich, Jens, als sehr positiv, wenn auch Leadership bei Kunden, auch mit denen wir sprechen, sozusagen sehr auch bullish auf das Thema sind und sehr ambitioniert, was Agents anbelangt. Ich glaube, was uns allen nicht hilft, aber es ist ein bisschen in der Natur der Sache, ist, wenn Dinge overhyped werden. Gerade ja. Agents zum Beispiel. Das ist jetzt ein Thema, das die letzten, Jens, was glaubst du, 1-2 Jahre einfach so aktiv.
Ich habe das Altgefühl verloren bei ja.
Genau, einfach so präsent war und ich glaube auch so viel bespielt wurde und auch so viel versprochen wurde, was nicht oft nicht möglich war, muss man auch ganz offen sagen, dass es schon ein bisschen abgestumpft ist. Das heißt, wir finden uns sehr oft in der Situation, nochmal zu sagen, pass auf, lass uns noch einmal kurz darüber sprechen, was Agents genau sind oder was Agentic AI jetzt wirklich bedeutet und was es nicht ist. Und dann lass uns einmal darüber sprechen für den Use Case, den wir hier vor uns haben, was sind die Änderungen, die es jetzt möglich machen und die es vielleicht vor einem halben Jahr nicht möglich gemacht haben. Vor dem Hintergrund sehen wir aber 2025 als Jahr der Agents. Wir haben sozusagen so ein gewisses 5-Stufen-Framework, wie wir in die Entwicklung in Richtung AGI denken. Und wir sind jetzt wirklich an den Punkt angelangt, vor allem mit Modellen wie GPT-5, wo wir dieses Instruction Following haben, wo wir die Hallucinations, die Error Rates so nach unten gebracht haben, wo wir spezielle Agentic Capabilities, auf die ja GPT-5 auch trainiert wurde, und auch Coding auf dem Level haben, wo wir wirklich sehen, dass sehr, sehr viele, also wirklich ein Großteil aller Agentic Use Cases für zum Beispiel Workflow Automation, die wir in der Praxis bei Unternehmen sehen, wirklich zu einem großen Teil gut automatisiert werden können. Und das war vor einem Jahr jetzt eine sehr andere Situation. Und da haben wir oft mit Kunden auch gesprochen und gesagt, sorry, würden wir nicht machen, sind wir uns nicht sicher, dass die Modelle das jetzt einfach können und dass wir es auf die Accuracy bekommen, wo wir es hinbringen wollen. Das hat sich 2025 geändert und jetzt geht wirklich diese quasi Ära oder Epoche von Agentic AI wirklich los. Da gibt's sehr viele Beispiele, vielleicht ein paar in Deutschland zu erwähnen, Kunden, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel DKB, zum Beispiel im Finanzsektor für Customer Service, das wäre die Sparkasse Finanzgruppe, das ist Axel Springer, das ist Bertelsmann zum Beispiel, wo es mit den Unternehmen in unseren Partnerschaften einfach sehr viele Use Cases gibt, die wir schon lange am Schirm hatten und die jetzt so unlocked werden und wir jetzt dann arbeiten können, das wirklich zu automatisieren, was extrem viel Spaß macht.
Boah, glaube ich, gerade wenn man auf so einem Scale dann arbeiten kann, hat man nochmal andere Hebel, die dann auch wirklich was bewegen. Das ist, glaube ich, richtig, richtig geil. Zwei Fragen noch, bevor wir zum Thema des Fünf-Stufen-Modells kommen, was vielleicht auch nicht alle kennen. Du hast gerade ganz häufig gesagt, dass ihr auch ganz transparent seid und sagt, ja, das würde ich jetzt noch nicht machen, vielleicht 3 Monaten, vielleicht haben wir dann irgendwie nochmal 3, 4, 5 Snapshots mehr. So ganz rausgesumpft und gar nicht unbedingt nur auf eure Modelle, sondern generell, sagen wir mal, auf die KI-Welt und Modellwelt im Generellen. Was würdest du sagen, wo sind Modelle noch nicht so gut? Wo haben wir noch Bedarf in der Zukunft? Ist das Halluzination? Sind das andere Themen? Ist das Agentic, wo du sagst, boah, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr passieren in der Richtung?
Naja, also eine Kategorie an Use Cases, wo wir uns immer schwer tun, ist overly broad Workflow Automation. Das heißt quasi einen sehr, sehr komplexen Task zu nehmen und die Erwartung zu haben, dass jetzt ein Agent basierend auf einem Modell das gut abbilden wird. Das sehen wir oft als dass einfach es viel zu einfach eingeschätzt wird. Ich gebe ein konkretes Beispiel, Jan. Zum Beispiel Customer Service ist ja einer der Use Cases, die jetzt wirklich schon lange auch in Production sind und lange auch schon gute Stories haben mit Business Value, T-Mobile USA zum Beispiel, ein großer Partner von uns, aber auch Klarna zum Beispiel hier in Europa, mit denen wir das auch in Partnerschaft gebaut haben. So ein System zu machen ist nicht, ich habe einen Agent, der vielleicht ein Voice-Interface hat oder noch ein Voice-Modell davor, der dann diese Dinge übernimmt, sondern es ist so ein Orchester an verschiedenen AI-Agents, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und so ein System zu bauen und zu optimieren funktioniert und es ist feasible heute und man kann wirklich hunderte von Millionen von Interaktionen, wie es die beiden Partner machen, pro Jahr wirklich darüber autonom abbilden mit sehr guter User-Experience. Aber ich muss halt investieren. Also es ist ein System, das relativ komplex ist, das muss ich optimieren. Und ich würde sagen, auf deine Frage zurückkommen, es ist gar nicht unbedingt, dass es jetzt spezielle Model Capabilities sind, die wir nicht unbedingt gut finden, sondern es ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, was funktioniert relativ schnell out of the box und was ist zwar machbar, ist aber halt muss sozusagen in einer gewissen Art und Weise optimiert werden. Ich muss Evals dafür bauen. Ich muss die Systeme richtig aufspalten. Ich muss dann eine Agent Orchestration haben. Ich muss meine Guardrails in place haben und dafür halt auch entsprechende Investments anziehen. Das ist sozusagen das ein bisschen, wo ich immer sehr vorsichtig mit Kunden werde und zu sagen, lass es uns genau scopen und wirklich sehen, was wir machen können und was nicht.
Ich finde es auch sehr, sehr krass, wenn man sich so die KI-Entwicklung oder auch die Modellentwicklung der letzten Monate und 1, 2 Jahre anschaut. Ich glaube, wir haben auch ganz viele Updates. Jetzt irgendwie, ich glaube, Snapshots ist ein gutes Beispiel, was im Hintergrund passiert, was die Modelle so in einer bestimmten Fähigkeit, die jetzt nicht fancy ist und nicht irgendwelche viralen Tweets und LinkedIn-Posts auslöst, besser werden, was wahrscheinlich einen brutalen Impact hat auf Use Cases, die ihr zum Beispiel auch seht.
Ja, absolut.
Dann lass uns mal kurz über die berühmten 5 Stufen auf dem Weg zu AGI sprechen. Erstmal für alle, die es vielleicht nicht kennen, beziehungsweise nicht genau wissen, was sie mit dem Begriff AGI anfangen können. Was ist das denn? Was kann ich damit?
Dann werden wir wieder bei dem zurückkommen zu Definitionen, oder Jens? AGI hat, glaube ich, viele Definitionen. Und ich glaube, man sollte nicht zu scientific sein, das auch zu definieren. Wie wir es definieren, ist sozusagen eine AI, die in allen Tasks, die wirklich großen Economic Value haben, besser performt als sozusagen der beste Mensch in dem Bereich. Und wir sehen das als so einen Milestone natürlich in dem Development, weil wir dann wirklich sozusagen sagen können, die AI kann im Endeffekt alles, was für uns Economic Value hat, wirklich auf einem sehr hohen Level wahrscheinlich besser als Menschen übernehmen. Und wir sehen das noch als so einen Kipppunkt für die Entwicklung von AI und den Impact, den es haben kann.
Und ihr habt da 5 Stufen ausgeschrieben quasi oder definiert. Ist ja auch nicht kein Gesetz, aber wie sehen denn die 5 Stufen aus? Wo stehen wir da gerade und was kommt als nächstes?
Genau, wir kommen so 2022, 2023 aus der Stage 1. Das war ein Conversational AI. Das war quasi klassisch ChatGPT, noch ohne Tools. Ich habe es verwendet, um zu chatten, um vielleicht Informationen zu holen, um gewissen Input zu gewissen Themen zu erhalten. Aber ich habe Fragen gestellt, ich habe Antworten bekommen, sozusagen. Das war das Model. Die Stage Nummer 2 oder Phase Nummer 2 waren dann Reasoning-Modelle. Das heißt, auf einmal hatte ich Modelle, die mir nicht schnell System 1 Thinking eine schnelle Antwort gegeben haben, sondern die sich Zeit nehmen konnten, die überlegen konnten, die auf einmal Tools verwenden konnten, wie Web Search als einfachstes Beispiel, um dann wirklich useful zu sein. Wir sagen immer, ChatGPT ist der, also die Aufgabe von ChatGPT ist es, ein useful AI Super Assistant zu sein. Wir sahen einfach einen Step Change sozusagen mit diesen Capabilities da wirklich useful AI Super Assistant zu sein. Stage Nummer 3 ist Agentic AI. Das ist so die Stage, in der wir derzeit sind. Das heißt quasi, ich habe eine Transition von es kann mir AI Fragen beantworten, auf AI kann Tasks für mich abschließen. Beispiel dafür ist, wer Deep Research kennt, das ist ein First-Party-Agent in ChatGPT und ChatGPT Enterprise, kann wirklich komplexe Reasoning-Tasks für mich machen. Ich gebe der AI, ich gebe ChatGPT eine Aufgabe, es läuft los, macht 20 Minuten lang Research und kommt mit einem Analyst-Grade Research Report zurück. Das heißt, sie übernimmt wirklich eine Aufgabe für mich. Da wird noch sehr viel mehr kommen. Agent gelauncht zum Beispiel, auch in ChatGPT, das einen eigenen Browser hat und Dinge für mich completen kann. Ich sage immer halb im Scherz, ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr niemanden Friseurtermin gebucht, weil ich einfach einen Task in ChatGPT habe und der Agent bucht das auf entsprechenden Plattformen für mich. Aber das ist so ein exemplarisch dafür, was Agentic AI heißt. Das heißt, die AI kann jetzt Themen für mich übernehmen und Tasks, ich gebe ihr Task, sie läuft los, sie kommt mit Resultaten zurück. Die nächste Stage Nummer 4, ist, was wir Knowledge Contributing AI nennen. Das heißt, es ist das erste Mal, wo AI in eine Phase kommt, wo es wirklich neues Wissen beitragen kann zu sozusagen unserer Gesellschaft, die davor noch oder das davor noch kein Mensch so entdeckt hatte. Wir sehen das in ersten Ansätzen, zum Beispiel in Bereichen wie Mathematik, wo auf einmal mathematische Beweise durch zum Beispiel GPT-5 ausgearbeitet werden, verfeinert werden, verbessert werden, die so noch keiner davor bewiesen hatte. Oder auch vor allem in der Biologie, also wenn es um Drug Discovery geht oder gewisse Zusammenhänge in der Biologie vorherzusagen, die man dann in einem Lab testen kann, dann sehen wir da erste Beispiele davon, wie GPT-5 das schon sehr gut kann. Aber da sind wir noch sehr am Anfang. Aber das wird die nächste Phase sein, wo es dann auch für uns vielleicht in ein paar Jahren ganz normal ist, dass man irgendwie sagt, na gut, wer hat jetzt den Zusammenhang und das Prinzip und die neue wissenschaftliche Entdeckung gemacht und es wird dann rauskommen, naja, es war GPT-5 oder ein anderes Modell. Was ich da super cool finde, vor allem an den mathematischen Beweisen, ist, dass wenn man sich die Papers dann ansieht genau und dann auch die Berichte der Wissenschaftler und deren Experience ein bisschen hinterleuchtet, dann ist es oft ein Prozess, wo sozusagen der Wissenschaftler den Task an die AI stellt, sie zum Beispiel mit einem neuen Beweis kommt und der Mensch das aber dann, der Wissenschaftler das als Input nimmt, um es dann nochmal zu verbessern. Das heißt, man hat so eine schöne Symbiose von es gibt schon die Human Genuity und die aber kombiniert mit der AI, die auch eigenes Wissen contributed, was dann echt einen guten Impact hat.
Das heißt, naja, dieses ganze Thema Prompting, um da reinzuschmeißen, wird eigentlich auch viel menschlicher. Wir quatschen eigentlich nur noch wie mit einem echten Menschen, sag ich mal. Und Prompting-Techniken jetzt auch auf Consumer-Basis werden immer unrelevanter.
Ja, ich glaube schon. Also wenn wir unseren Job gut machen, dann soll es nicht notwendig sein, einen Kurs zu machen, wie ich einer AI sage, wie sie eine Aufgabe für mich löst, sondern sie soll es irgendwann verstehen. Sie soll mich verstehen, was wir auch haben mit zum Beispiel Memories in ChatGPT, ist dann sehr stark kontextualisiert sein und sie soll verstehen, was ich meine, auch wenn der Prompt vielleicht nicht gut ist. Also Jens, ich schreibe schreckliche Prompts und bekomme decent Results. Ich glaube, das sollte in der Zukunft noch viel besser werden.
Teilweise finde ich, also auch Voice finde ich einen super krassen Hebel jetzt auch fürs Thema Prompting einfach zu quatschen. Sollten alle machen.
Das ist Stage 4, das ist Knowledge Contributing AI und dann gibt es noch Stage 5, das ist Organizational AI und das definieren wir sehr vage als sozusagen eine Form von Organisation von IT, AI, wie sich die AI organisiert, ob es ähnlich funktioniert wie Unternehmen oder Politik oder Parteien oder was auch immer heute oder anders, wissen wir nicht. Sehr wahrscheinlich wird es sehr komisch werden, die aber als Organisation eine Company wie OpenAI outperformt in all ihren Aspekten. Das wäre so die letzte Phase 5 in Richtung AGI.
Krass, krass. Ich hätte zum Abschluss auch noch eine Frage, wo Richtung AGI. Aber eigentlich eher, jetzt arbeitet man als Unternehmen, ihr seid jetzt das einzige Unternehmen, was dahin arbeitet, darauf zu, AGI zu erreichen. Macht man sich auch Gedanken, was kommt danach?
Ja, schon. Also man macht sich schon Gedanken, meine persönliche Meinung, Jens, dazu ist, dass, glaube ich, die Welt post-AGI, glaube ich, so anders sein wird, als das, was wir momentan kennen. Glaube ich, dass alles, was wir uns vorstellen, zwar schön ist, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, aber sehr hypothetisch. Und es, glaube ich, kann sehr, sehr zum Positiven sein, wo Arbeit und Kreativität und was Menschen machen müssen und können, um sich zu entfalten und vielleicht zum Thema Impact zurückzukommen, wie sie ihre Zeit verbringen wollen, um Dinge zu machen, die laut ihrem Verständnis davon einfach sinnstiftend sind, ganz eine andere sein wird. Und das heißt, wir sind sehr, sehr stark darauf fokussiert, AGI zu machen, vor allem AGI, das Mehrwert für uns, für alle Menschen liefert. Und ich glaube, post-AGI wird es eine sehr, sehr interessante Phase für die Menschheit geben, wo wir momentan, glaube ich, nur darüber spekulieren können, wie das genau aussehen wird.
Ich glaube, einfach die Offenheit zu haben, Veränderung wird kommen und wie es dann aussieht, ich glaube, das können wir uns auch alle gar nicht so vorstellen. Aber das war eine wunderschöne Abschlussfrage bzw. Antwort von dir. Vielen, vielen Dank, lieber Christoph, für deine Zeit, für deine Insights, was ihr so macht bei OpenAI, für das Enterprise-Thema, aber auch einfach für deine Meinung und uns mal reinschnuppern zu lassen, wie es so ist, bei OpenAI im Enterprise-Bereich zu arbeiten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Jens. Komm, wenn du in München bist, komm bei uns im Office vorbei. Wir freuen uns.
Mache ich auf jeden Fall. Danke für die Einladung und hab noch einen wunderschönen Tag.
Danke, bis bald, Jens. Tschüss.
Tschüss.